Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Bülter und Terodde, ganz links ist viel Platz für Verlasser.
Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmetern und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger.
Raoul.
Och, ist das herrlich! Ist das herrlich!
Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weidenfeller. Rechts ist verfallen. Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig, das ist ja begeisternd.
Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega.
Du siehst aus wie Gerald Asamoah.
Schwadinov, Idrissi, Terodde, unfassbar!
Ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen.
Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, haben wir einfach reingewichst.
Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Glück auf zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Knappencast. Mein Name ist Marco und ich freue mich über Gäste. Und heute haben wir einen alten Bekannten in der Sendung, kann man schon fast sagen. Didi Dietmar Schacht. Glück auf, herzlich willkommen Didi. Schön, dass du dabei bist.
Ja, Glück auf, hallo.
Didi, ich wollte mit dir, und das werden wir auch gleich tun, natürlich über die Aufstiegssaison noch reden und Sommerpause, nächste Saison. Aber ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Letzte Woche gab es eine schreckliche News, zumindest für mich und für viele andere Schalke-Fans auch, nämlich, dass der Verein plant, das Format Schalke Relive, also sprich die Fußballspiele, die auf dem vereinseigenen Kanal aufgenommen werden, wo du auch sehr oft zu Gast warst, das einzustellen. Hast du das auch schon gehört?
Habe ich auch gehört, ja.
Ja, was sagen wir dazu? Das ist eine Katastrophe, oder?
Ja, erstmal finde ich es ganz schlimm, wenn ich ganz ehrlich sein muss, weil es war immer eine schöne Geschichte, mit dem Jörg Sevenaik die Spiele zu kommentieren. Hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, was Jörg dazu gesagt hat oder wie er darüber denkt, aber ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es für ihn auch erstmal ein Schock war. Hatte aber schon vorher so ein bisschen im Hintergrund gehört, dass man darüber nachdenkt, das einzustellen aus Kostengründen. Vielleicht schalten nicht genug ein, ich weiß es nicht. Aber ich fand, es war eine tolle Einrichtung für die Fans.
Genau, ich wollte eigentlich, ist mir mal ein bisschen was dazwischen gekommen, letzte Woche schon eine kleine Spezialsendung dazu machen und aufrufen alle, da eine kleine Petition zu veranstalten. Das Internet, was ich hier gelesen habe, oder die Reaktion im Internet, die waren auch genauso wie deine und meine. Der Grund, also steht zumindest hier auf der Website sogar, steht, eine eingehende Analyse hat gezeigt, dass die Abrufzahlen in den vergangenen Monaten stetig gesunken sind. Da wollte ich aber noch nur zu anmerken, ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich habe das auch oft genutzt, aber ist doch eigentlich klar, dass jetzt gerade so die letzten 2-3 Monate, wo es dann richtig spannend wurde, da hat man sich immer bemüht, das live zu gucken oder live zu hören, dass da dann die Abrufzahlen weniger werden, ist ja eigentlich klar, oder?
Ja, denke ich auch. Ich weiß jetzt, ich war jetzt seit sechs oder sieben Jahren war ich dabei, immer mal zwischendurch bei dem einen oder anderen Spiel und ich kann nur sagen, es hat riesig Spaß gemacht und deswegen wundert es mich wirklich, aber gut. Es sind Entscheidungen, die wir nicht beeinflussen können. Die eher die Fans direkt beeinflussen können.
Ich wollte auch gerade sagen, wir geben das noch nicht auf. Und das habe ich jetzt zwar nicht abgespielt, aber diejenigen, die jetzt den Podcast hören, die hören nämlich jetzt immer deine Stimme, unter anderem. Weil ich habe so einen Mitschnitt gemacht der besten Szenen. Und das ist immer so das Start-Jingle jetzt. Mhm. Und das fängt immer an mit der Bülter und Terodde im Zusammenspiel, links ist Salazar, also das 3:2-Tor, euer Originalkommentar von Jörg und dir und du rufst dann immer nur so, ja, 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 und ja, also deine Stimme ist auch schon immer im Intro bei mir zu hören und das ist ja ikonisch, also ich meine, das ist ja auch Selbst wenn man es dann live sieht und sich hinterher nochmal anhört, das ist ja ein ikonischer Moment, weil das hat ja eine ganz andere Energie, als wenn das ein, sag ich mal, neutraler Reporter kommentiert. Kann auch cool sein, aber wenn ihr zwei das macht und mit Herzblut dabei seid, das bleibt ja irgendwie hängen. Ne? Und da hat man ja richtig was davon.
Ja, wie gesagt, es hat auch immer großen Spaß gemacht und man ist da genauso im Fieber da oben und man fiebert mit den Fans mit, man fiebert mit der Mannschaft mit, dass am Ende halt wir als Sieger vom Platz gehen. Genauso war ich dabei, als die 4:3 Niederlage in Rostock war, ja, als Gramozzi sein letztes Spiel hatte. Auch da hat Jörg und ich schon darüber gesprochen, dass das wohl möglicherweise das letzte Spiel von Gramozzi war, dass sich da schnellstmöglich was ändern muss.
Und danach hatten wir ja genau unsere Sendung, da reden wir dann gleich drüber, was du da prophezeit hast und wie das auch eingetroffen ist. Aber ansonsten, abgesehen von dem Spiel, oder da vielleicht auch, warst du doch mehr so ein Glücksbringer, oder? Meine ich mich zu erinnern. Das heißt also, in der Mehrzahl der Fälle, wo du dabei warst, gab es auch immer 3 Punkte, oder?
Ich sag mal so, Jörg und ich, wir haben einige Spiele zusammen gewonnen.
Ja. Und vor allen Dingen eben das letzte dann auch, oder das letzte Heimspiel der letzten Saison gegen St. Pauli. Ja, also es war großartig. Knappencast@mail.de, bitte an alle, die das ähnlich sehen, lasst uns irgendwas tun als Fans, weil das darf nicht sterben. Also da möchte ich den Didi gern wiederhören und ja, für Menschen, die am Wochenende arbeiten wie mich, ist das ja auch total essentiell. Also ich will ja nicht irgendwie so einen blöden Ticker nur lesen, sondern möchte das Spiel ja dann auch mit Stimmung genießen können. Didi, jetzt lass uns zum Sportlichen kommen. Mal vorab eine ganz andere Frage. Sommerpause ist gerade, ne? Wie war denn bei dir Sommerpause früher? Wie fandst du das? Hast du das genossen? Hast du gedacht, ach cool, jetzt muss ich die Jungs mal nicht sehen und jetzt kann ich mal die Füße hochlegen. Gab ja noch nicht so diese individuellen Trainingspläne zu eurer Zeit. Oder zumindest nicht in dem Maße, gehe ich mal von aus. Wie war denn Sommerpause für dich? War das was Schönes oder fandest du es eher langweilig und hast dich gefreut, wenn es wieder losging?
Also erstmal war es so, dass wir auch einen Trainingsplan bekommen hatten für die Pause. Alexander Ristic hat uns eingegeben, Peter Neuro hat uns eingegeben. Also wir haben genauso unsere
Trainingspläne
bekommen. Es war immer so, nach dem letzten Spiel haben wir uns meistens nochmal getroffen und dort wurden dann auch die Pläne verteilt oder gesagt, was gemacht werden muss. Dann sind wir meistens mit der Familie in den Urlaub gefahren. Das waren so, kannst du sagen, 14 Tage, 3 Wochen, die wir dann hatten. Und es war zum Beispiel in der Aufstiegssaison, da musste ich sogar im Urlaub schon mit dem Trainingsplan beginnen, meine Läufe machen etc. Aber es war natürlich auch mal schön, dass man dann die gemeinsame Zeit mit der Familie verbringen konnte.
Und dann war es aber froh, wenn es dann auch wieder losging und wieder bei den Jungs in der Kabine zu sein.
Naja, das ist ja immer so, dass man sich dann auch freut, wenn es wieder losgeht. Und es gibt ja nichts Schöneres, als Fußballprofi zu sein. Mhm.
Und wie war das dann für dich, so dieses alleine dieses Training dann zu machen? Warst du da diszipliniert genug und gesagt, ja, das mache ich jetzt? Oder fiel dir das eher schwer, das jetzt dann ohne so eine Gemeinschaft und einen Trainer dabei?
Diese Frage war ja jetzt schon überflüssig.
Ja, ich weiß. Habe ich auch schon gemerkt beim Sprechen.
Selbstverständlich war ich diszipliniert genug, das alleine durchzuziehen und auch zu machen. Und ich hatte da keine großen Probleme mit, da eine Stunde für mich zu trainieren, vor dem Abendessen, und dann war das in Ordnung.
Alles klar. Okay, Sommerpause. Jetzt lass uns aber nochmal einmal zurückgucken. Also, ich habe es schon angekündigt, wir haben gesprochen. Es gibt immer noch Leute übrigens, ich habe das hier gerade nochmal angeguckt, die unsere Sendung aus dem März, war das, noch anhören sich und runterladen. Mhm. Ich bin ein Kämpfer, habe ich die genannt. Und das war halt eben direkt nach dem Rostock-Spiel. Und ich war ziemlich deprimiert und dachte, oh je, Saison ist gelaufen. Und du hast ja den berühmten Satz gesagt, ja, aber wir haben jetzt noch 9 Spiele, wenn wir 6 gewinnen und 3 unentschieden, dann reicht das. Mhm. Und genauso ist es gekommen. Woher hast du diese prophetische Gabe gehabt? Also was war da los? Ich habe mich gar nicht getraut, dich anzusprechen in der Zeit. Das war wie so ein Talisman für mich, weil ich dachte, boah, der Didi hat recht. Und dann habe ich wirklich erst nach dem St. Pauli-Spiel mich bei dir gemeldet. Du hast das wirklich geglaubt, oder, damals?
Ja, weil ich ja merkte, erstmal habe ich gemerkt, dass die Mannschaft tot war bei dem Spiel gegen Rostock. Da war nichts mehr, da war kein Leben. Ich habe draußen einen Trainer gesehen, der Schalke nicht gelebt hat, der das nicht vorgelebt hat für die Fans, der ja auch, wie ich schon damals sagte, nie angekommen ist bei den Fans, richtig, durch seine Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die Potenzial hat, die wollte, die gelaufen ist, die gefightet hat. Und dann habe ich ja auch gesagt, Wir brauchen jetzt einen Trainer, der Schalke lebt, der Schalke kennt und der Schalke liebt vor allen Dingen. Ich hatte ja zu damaligen Zeitpunkt zwei vorgeschlagen, einmal Peter Neururer und einmal Bujo. Mhm. Peter Neururer hätte nach meiner Meinung auch gepasst, aber Peter hat halt zu viel verbrannte Erde auf Schalke hinterlassen durch das ein oder andere Interview oder die ein oder andere Kritik an dem Verein oder an dem Vorstand oder auch an der Mannschaft. Und dann war Bujo genau der Richtige, der Schalke lebt, Schalke liebt und mit seinen Emotionen die Mannschaft mitgerissen hat. Man muss dazu sagen, ganz wichtig für Bujo war natürlich auch die Installation von Peter Hermann. Der erfahrene Co-Trainer, der ruhige im Hintergrund, der im Taktischen sehr viel Verständnis hat. Und das war genau die richtige Ergänzung zum Bujo. Und dann hat man gemerkt, wie die Mannschaft dankbar war dafür, zwei solche Leute vorne an der Spitze zu haben, die sie dann führen konnte und dorthin gebracht hat, wo wir am Ende gelandet sind, nämlich in die Bundesliga.
Würdest du dann sagen, ja, dass das allein die Psychologie oder Motivation, Ansprache, dass die ausschlaggebend gewesen ist?
Motivation war Bujo, ohne Wenn und Aber, durch seine Emotionen, wie er Schalke liebt, lebt und vorlebt vor allen Dingen. Der Funke ist auf die Fans übergesprungen. Man hat es gesehen in Sandhausen, man hat es gesehen beim letzten Spiel gegen St. Pauli. Die Fans standen wie eine Eins hinter dieser Mannschaft und die Mannschaft hat es dann dankend zurückgegeben. Und Peter Heiermann war halt der ruhende Pol im Hintergrund, der mit den Spielern auch gesprochen hat, der im taktischen Bereich sehr viel mit Bujo zusammengearbeitet hat, ihnen den einen oder anderen Tipp gegeben hat. Nicht ohne Grund haben, ich sage das jetzt mal, die Zecken jetzt Peter Heiermann verpflichtet. Mhm.
Ja.
Er sieht schon, Peter ist mit Bayern als Co-Trainer Meister geworden. Er ist mit Jupp Heynckes Co-Meister, Champions League-Sieger geworden. Also man muss da mit Leverkusen, hat er schon mit Jupp zusammengearbeitet. Also Peter ist schon ein sehr gefragter Mann und mit seiner großen Erfahrung, er ist glaube ich mit 68 mittlerweile. Ich kenne Peter sehr gut, ich habe mit ihm Fußballlehrer damals gemacht. Er ist schon ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor für die Mannschaft, für den Verein, aber auch gleichzeitig für Bujo gewesen.
Okay. Du hast jetzt eben nochmal gesagt, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, ja, der Dimitrios Gramotzis hat nicht so gepasst oder den Verein so gelebt. Von außen betrachtet würde man ja sagen, dass der aber trotzdem, sagen wir mal, noch ein bisschen malochermäßiger und hemdsärmeliger rüberkommt als jetzt, ne, andere Trainer, die wir hatten, wie Christian Groß oder Di Matteo oder solche, da spare ich mir jetzt den Begriff. Woran hast du das denn gemerkt oder woran kann man das denn festmachen? Der wirkte ja schon volksnah, sage ich mal, und auch, also jetzt nicht unsympathisch, finde ich, der Gramotzis.
Nein, das ist kein Unsinn. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat mich auch häufiger besucht. Wir haben auch miteinander gesprochen und seine Ansichten, was er machen wollte, alles war in Ordnung. Aber wenn ich im Stadion war oder auch wenn ich mir zu Hause die Spiele angeschaut habe, für mich ist immer wichtig, wie gibt ein Trainer sich an der Außenlinie?
Aha.
Und da kam nichts rüber. Da ist der Funke nicht übergesprungen. Wir hatten schon mal so einen Trainer mit Keller, der auch Punkte geholt hat, aber nie bei den Fans ein gewisses Standing hatte. Und das Gleiche war bei Gramotzis genauso. Und es wird auch jetzt ganz schwer für den Kollegen Kramer, da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Ja.
Er hat leider auch den Makel, dass er mit Bielefeld abgestiegen ist, muss man sagen.
Ja.
Und ich bin aber trotzdem der Meinung, man muss ihm eine Chance geben. Vielleicht hat er auf einmal den Erfolg, wo keiner mit rechnet. Haben ja schon alle mit der Stirn gerunzelt oder gesagt, was hat der Schröder denn jetzt gemacht oder wen hat er jetzt geholt? Aber bisher muss man sagen, Ruben Schröder, alle seine Griffe, die er getätigt hat, haben gepasst.
Das stimmt. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen das rausgehört, was eben ja auch viele fühlen und denken auch, ne, was du gesagt hast, Kollege Kramer. Ja, was lässt einen da so ein bisschen zweifeln, dass das nicht ganz so passt? Also abgesehen davon, dass es jetzt sportlich nicht so erfolgreich war. Wie geht denn der an der Seitenlinie mit? Das habe ich jetzt nicht beobachtet. Kennst du das? Also was macht der denn für einen Eindruck bei seinen Teams an der Seitenlinie?
Na, ich glaube, Kramer ist mehr der Fußballlehrer. Kramer war ja auch beim DFB.
Mhm.
Nachdem er in der Bundesliga gescheitert ist, muss man ja sagen, ist er zum DFB und dann hat ihn Arminia Bielefeld wieder zurückgeholt. Ja. Die Laufleistung der Mannschaft ist höher geworden. Das zeigt, dass er schon seine Mannschaften fit hat. Aber es hat auch im zwischenmenschlichen Bereich nicht gestimmt, weshalb auch ein Grund ist, warum wir Ortega nicht bekommen haben. Ortega hat sich mit Kramer verkracht gehabt und als er zu uns kam, war der Wechsel auch mit Ortega hinfällig. Mhm. Wir waren ja an Ortega dran. Jeder hätte ja gern gesehen, wenn der Torwart zu uns gekommen wäre, weil das war ja der herausragende Akteur bei Arminia. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen Kramer jetzt eine Chance geben. Er hat sich dazu entschieden, zu Schalke zu kommen. Er war der einzige Trainer, der auf der Liste stand, der gesagt hat, ich bringe nicht mein eigenes Team mit, weil eben Mike Büskens weiterhin als Co-Trainer arbeitet. Die anderen Trainer wollten es nicht. Wer weiß warum, ob sie Angst hatten vor Mike oder sonst was. Mike und Kramer haben schon in Fürth zusammengearbeitet, die kennen sich. Sie werden, denke ich, vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da gehe ich mal von aus. Jetzt hat man noch einen Trainer dazugeholt, der 5 Sprachen spricht, sodass er sich auch mit den Spielern alle unterhalten kann. Aber auch diesen Trainer hat Rufen Schröder geholt und nicht Kramer. Mhm. So stellt man um Kramer herum ein Team, was der Trainer nicht selber ausgesucht hat. Und ich denke, es ist so wie damals bei Gramozis. Als man Gramozis verpflichtet hat, ich habe damals zu Gramozis gesagt, wieso gehst du schon im April dahin? Du kannst nur schlecht aussehen. So war es. Der Verein ist abgestiegen und Gramozis hatte das schwere Kreuz auf dem Rücken, der Abstieg. So, das ist einfach so. Dann war es für ihn am Anfang schwer, eine Mannschaft neu zu formieren, dass die Mannschaft lief. Wenn es nicht gut lief, wurden direkt Stimmen laut, er ist der Falsche. Er hat einfach diese Hypothek gehabt. So, jetzt kommt Kramer und er muss auch schauen, dass es läuft. Läuft es die ersten 5 Spiele nicht, schreit das ganze Stadion nach Büskens. Dann geht's wieder los. Aber Gramozis hat mir damals gesagt, pass mal auf, Didi, ich war ein Jahr lang arbeitslos, da ruft mich Schalke 04 an, da gehe ich barfuß hin. Und jetzt stell dir mal vor, Kramer wird bei Arminia Bielefeld entlassen, hat vorher bei Fürth trainiert und ich weiß gar nicht, wo er noch war. Hoffenheim, kann das sein?
In Hoffenheim, glaube ich, in der Jugend und in Düsseldorf war, aber auch nur ganz kurz.
Ja, aber auch nur ganz kurz. Alles nur kurze Station. Warum, weshalb, auch immer, kann ich nicht sagen. Ich kenne ihn so nicht so persönlich und habe auch noch nie ein Training von ihm gesehen. Also weiß ich nicht, warum oder woran das gelegen hat.
Er war nicht erfolgreich auf jeden Fall, ne? Das kann man sagen. Die Zahlen haben nicht gesprochen für ihn. Ne?
Es gibt ja in meinen Augen keine guten und keine schlechten Trainer. Es gibt nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche. In Angelotti kam in Bayern nicht klar, ist ein schlechter Trainer.
Ja.
Bei Real Madrid holt er die Champions League. Also all solche Geschichten. Und es gibt wirklich nur erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Und bei Kramer ist doch klar, der kriegt auf einmal einen Anruf von FC Schalke 04 in der ersten Bundesliga. Ja, dann sagt er doch nicht nein, wenn man ihm sagt, pass mal auf, du darfst aber dein Team nicht mitbringen, sondern du musst mit Mike, mit dem Co-Trainer und mit dem zusammenarbeiten.
Hier können wir ja ganz offen sprechen. Ne? Wir sind ja so gesehen unabhängig, auch wenn wir ein blau-weißes Herz haben. Ich habe so den Eindruck, man hat den Trainer so ein bisschen aus, ich sag dir mal, sozialen Gründen auch gewählt, weil der eben am besten, genau wie du gesagt hast, da reinpasst. Also der sehr loyal ist und dann, dass das eben mit Bujo passt. Und bei der Vorstellung, das fand ich total interessant, es gab ja eine Pressekonferenz, da hat ja der Rufen Schröder gesagt, ja, der Frank ist gewillt, hier was zu lernen. Ne, da habe ich auch gedacht, musst du dir mal vorstellen, weil wenn irgendein Trainer kommt, dann sitzt der Sportdirektor neben dir bei der Pressekonferenz und stellt ihn so dar, wie, ja, der darf jetzt hier sein, um was zu lernen. Ne? Also,
spannend.
Ja, ne, und aber so, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen raushöre, klar, Chance geben, sagen wir alle, bin ich auch dabei. Aber so das Gefühl ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig positiv, oder?
Oh, ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Sagen wir es mal so, aber ich höre schon ein bisschen wieder deine prophetische
Ader. Ich habe auch, so wie alle, denke ich auch, wie schnell kommt der auf Schalke klar?
Ja.
Weiß er, was es heißt, den FC Schalke 04 zu trainieren? Genauso ist es mit den Neuzugängen, die zu uns gekommen sind. Wissen sie, was es heißt? Und das ist das Allerwichtigste, dass sie das wissen. Für den Verein FC Schalke, für die Stadt Gelsenkirchen und für die Fans, dass sie dafür spielen und für nichts anderes und nicht für sich selbst und für die Galerie, sondern dass sie wirklich für diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, spielen. Und das müssen sie verinnerlichen vom ersten Tag an. Und dann werden sie auch in Schalke so aufgenommen, wie es Spieler, die alles für den Verein geben, bisher gemacht haben. Und man sieht auch an meiner Person, dass die Fans und auch der FC Schalke 04 mich dann niemals, dass sie einen niemals vergessen werden.
Nee, auf gar keinen Fall. Also da finde ich, ich glaube, da hat Rufen Schröder auch, da hat er die richtige Ausstrahlung und die richtige Ausdrucksweise, wie er die Spieler begeistert. Ich kann mich an keinen Spieler letzte Saison erinnern, oder du, wo man sagt, nee, aber so ganz gepasst hat das nicht. Es gab welche, die waren sportlich nicht ganz erfolgreich, okay, aber so vom Charakter eben und von dem, was du beschrieben hast, haben die meines Erachtens alle gepasst, ne?
Also Rüben Schröder nochmals hat bis jetzt alles richtig gemacht.
Ja. Und nur eben beim Trainer, und das war auch so ein bisschen meine Vermutung, als das dann eben klar war, dass wir einen neuen Trainer brauchen. Da war ja auch in Mainz, da war er ja auch nicht so erfolgreich mit Bayer Lorzer zum Beispiel, ne? Und dementsprechend war ich da auch ein bisschen skeptisch. Nun denn, lassen wir uns jetzt wirklich mal überraschen. Wir hatten hier in der letzten Ausgabe jemanden zu Gast, der hat dann gesagt, oh, da war aber Frank Kramer noch nicht bekannt. Womit wir ja ganz schlechte Erfahrungen haben, sind Menschen mit so einem bayerischen Idiom, ja, mit so einem bayerischen Akzent, ne? Also Manuel Baum, Markus Weinzierl. Die wollen wir auf gar keinen Fall mehr haben. Und dann
war das, euer Gast, wer war das?
Ja, hier derjenige, der hier den knappen Cast gegründet hat, der Fabi heißt der. Also. Und ja, und dann eine Woche später sitzt da jemand halt oben auf der Tribüne in der Pressekonferenz und spricht halt genau wieder mit diesem Allgäuer Dialekt. Und da hatte ich dann schon wieder...
Immer ein schwieriger Dialekt bei uns im Ruhrgebiet, ne?
Ja, aber auch eben von der Mentalität, ne? Das war ja bei Weinzierl offensichtlich und bei Manuel Baum, dass die einfach sich nicht reinfühlen können in das Ruhrgebiet und in die Energie dort, ne? Und dann passt das halt eben nicht.
Das muss man natürlich sagen, Weinzierl war, als die Verpflichtung bekannt kam von Weinzierl, fand ich die toll. Er hat in Augsburg ganz tolle Arbeit geleistet. Er hat in Regensburg tolle Arbeit geleistet. Aber Schalke ist eben Schalke. Und wie du schon sagtest, wenn du aus einem ganz anderen Bundesland kommst und so eine andere Mentalität hast als wir hier, da ist es schon schwierig. Aber geh mal weiter zurück. Auch ein Jupp Heynckes ist bei uns gescheitert.
Ja, absolut, ja.
Nee, also deshalb, das natürlich in Manuel Baum, dessen größter Erfolg ein deutscher Meister mit der Schulmannschaft in der C-Jugend war. Das ist natürlich so ein Mann bei uns scheitert, da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Hat den schlechtesten Punkteschnitt aller Schalke-Trainer in der Bundesliga. Hab gestern noch eine Statistik gesehen.
Christian Groß war wirklich das Schlechteste, was jemals sich auf Schalke bewegt hat, glaube ich.
Ja, die beiden zusammen. Also die haben beide irgendwie 0,44 Punkte.
Nehmen können, oder was?
Und dann bin ich der Co-Trainer geworden.
Ja, zum Beispiel.
Ja, pass auf. Okay, so viel zum Trainer. Also ich finde, das ist eine heiße Personalie. Ne? Da können wir uns einfach echt nur überraschen lassen. Was sagen wir denn zum Kader? Ich habe hier mal den Kader, ich habe den hier mal aufgerufen. Gibt es irgendjemanden, der sofort für dich heraussticht von den Neuzugängen, wo du sagst, oder lass uns mal kurz drüber reden?
Ja, man muss ja von den Neuzugängen rausstieg, muss man ja über Sebastian Polter sprechen.
Ja, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Was sagst du dazu? Erzähl.
Ich war überrascht.
Warum so, wie viele? Weil man jetzt sagt, ah, der ist so ähnlich zu Simon Terodde?
Ja, ich finde, man hätte eine andere Alternative holen müssen. Also für mich können beide nicht zusammenspielen, weil sie vom Spielertyp her gleich sind. Also kann immer nur einer spielen. Und weil um einen Terodde oder um einen Polter müssen Leute spielen, die quirlig sind, die laufstark sind, die immer in Bewegung sind, um die Abwehr auseinanderzureißen und um die Räume zu schaffen für einen Terodde oder für einen Polter. Also sind sie vom Spielertyp her gleich. Und und da muss man halt sehen. Wir werden sicherlich, muss unser Spiel, wenn einer von beiden spielt, total auf die beiden zugeschnitten sein. Und wir werden ja sicherlich in der ersten Liga nicht so offensiv spielen, wie wir es in der zweiten Liga gemacht haben. Weil sonst könnte es passieren, dass wir das ein oder andere Mal die Hütte voll kriegen. Und das wollen wir nicht. Und dementsprechend muss man abwarten, wie es für beide in der ersten Liga läuft.
Dafür steht ja auch Frank Kramer nicht, ne? Für so einen offensiven, begeisternden Fußball, oder? Also ich meine, da passt er ja dann auch wiederum schon hin, oder?
Kann ich mich nicht dran erinnern, nein. Kann ich mich nicht. Ja, wir müssen aber auch die Spielertypen dafür haben. Das muss passen alles, ne? Ganz klar.
Meinst du denn, da sollte noch einer kommen? Also es gibt ja dann immer wieder 1000 Gerüchte und so. Oder meinst du, okay, also mit Bülter dann noch dazu und Pieringer gibt es dann noch? Das sind jetzt die hier, die vier, die als Stürmer gelistet sind.
Ja.
Würdest du dann sagen, das reicht dann? Oder?
Naja, wir müssen insgesamt sehen, ob der Kader reicht für die erste Bundesliga. Aber das wissen wir erst, wenn die Saison begonnen hat. Wenn die ersten 5-6 Spiele vorbei sind, dann wissen wir, wo der Zug hinfährt. Wir müssen schauen, unser Ziel kann auch nur in diesem Jahr sein, Klassenerhalt.
Klar,
man muss ja sehen, wir haben ganz wenig Geld zur Verfügung. Man muss auch nicht immer davon ausgehen, dass die Spieler, mit denen wir aufgestiegen sind, in der ersten Liga direkt eine große Rolle spielen. Man muss sehen, wir haben ja kaum Bundesliga-erfahrene Spieler im Kader. Das muss man ja auch mal so sehen. Wir haben Spieler jetzt aus dem Ausland geholt, die auch noch nicht in der ersten Bundesliga gespielt haben. Wir haben Spieler im Kader, die auch noch nicht in der ersten Bundesliga gespielt haben. Für einige ist es auch Neuland. Und da müssen wir sehen, wie kommen sie klar. Die erste Liga ist einfach nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da müssen wir sehen, wie schnell verinnerlichen, wie ich vorhin schon sagte, die Neuzugänge, was es heißt, für unseren Verein zu spielen. Und wir müssen sehen, wie schnell schafft der Trainer es, seiner Mannschaft seine Philosophie beizubringen.
Hm. Ja, bin halt eben vor allen Dingen auf diese Philosophie gespannt, die ist mir noch nicht ganz klar. Lass uns doch mal die Position noch einmal kurz durchgehen hier. Fangen wir mit den Torhütern an. Hier haben wir jetzt stehen Fährmann, klar, und Michael Lange ist auch noch dabei. Und dann jetzt neu Alexander Schwolo, vermeintliche Nummer 1, und Justin Hekeren, so als Nachwuchstalent. Was sagst du zu den Torhütern? Die können wir so stehen lassen, mit denen gehen wir die Saison.
Ja, die können wir so stehen lassen. Ich gehe davon aus, dass Schwolo als Nummer 1 geholt worden ist. Mhm. Bei Hertha, damals in Freiburg, hat er mich überzeugt. Bei Hertha hat er mich nicht so überzeugt. Es gibt ja auch einen Grund, warum Hertha ihn gehen lassen hat jetzt und warum sie seinen Nachfolger schon haben spielen lassen in den letzten Monaten. Und ja, er ist jetzt zu uns gekommen und er muss halt zeigen und wieder zur alter Stärke finden, weil die hat er in Berlin in den letzten Monaten nicht gezeigt.
Ja, er hatte die schlechteste, wie sagt man, Paradenquote aller Bundesliga-Torhüter im letzten Jahr. Nehmen wir mal an, der funktioniert nicht. Ja, dann fände ich es interessant. Meinst du, dann ist schon der. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, hätte ich jetzt auch gedacht, ne? Dass man auf Fährmann eigentlich schon so gar nicht mehr setzt. Ne?
Nein, Fährmann hat man nicht mehr gesetzt. Hekeren, dem wird die Zukunft gehören. Überall, wo ich mit spreche, ich kenne auch seinen Torwarttrainer von Oberhausen sehr gut. Mit allen, wo ich spreche, prophezeien ihm eine ganz große Zukunft und dass er irgendwann die Nummer 1 auf Schalke sein wird.
Ja, super. Finde ich auch. Also ich glaube, da haben wir einen guten Griff getan. Dann lass uns mal zu den Verteidigern gehen. Vielleicht gehen wir erstmal die Innenverteidigung. Also Neuzugang aus Österreich, Leo Greimel. Der hatte irgendwie einen Kreuzbandriss, macht jetzt noch Aufbautraining. Dann aus Belgien, glaube ich, Ibrahima Sissé. Dann haben wir noch den Lode, der war letztes Jahr auch da. Und Ciao natürlich, das war die Frage, ob der bleibt. Und Kaminski. Habe ich jetzt einen vergessen? Nee, das sind sie, ne?
Das sind sie.
Und da sagen ja viele, also da fehlt noch was. Also das reicht jetzt nicht.
Nachdem Itakura weg ist, sicherlich fehlt da noch eine Alternative. Ich denke, Kaminski hat gute Chancen von Anfang an zu spielen. Er hat ja schon letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Und neben ihm wird sicherlich einer von den Neuzugängen spielen, denke ich mal.
Also Lode hat mich ehrlich gesagt auch überzeugt. Also ich fand den gut irgendwie.
Wie jetzt die Neuzugänge gespielt haben in ihrem Verein, da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht.
Dann lass uns mal weitergehen. Linke Verteidiger, ist klar, Aujan ist da, das ist super, der ist geblieben. Als Backup Çalhanoğlu, das finde ich eigentlich die Position, die am besten, glaube ich, besetzt sind. Ne? Also da.
Wir haben mal einen guten Backup mit Çalhanoğlu, Ove Johan. Selbstverständlich, gut, dass er spielt von Anfang an. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei. Aber auch wenn er mal ausfallen sollte, haben wir da sicherlich guten Ersatz.
Super. Ja, und rechts, also das ist, glaube ich, die Stelle, die am dringlichsten noch ist. Ne? Weil da gibt es im aktuellen Kader nur Ja, obwohl, Aydin und Matriciani, das sind die zwei aus der Jugend. Die haben letztes Jahr beide, Matriciani ist um eingewechselt worden, Aydin hat manches von Anfang an. Da sagen viele, da bräuchten wir noch einen. Was sagst du?
Ja, da könnten wir noch einen gebrauchen.
Ja, da bin ich mal gespannt. Dann lass uns mal ins Mittelfeld gehen. Sechserposition, Paulsen, Kraus, Danny Latzer, Florian Flick. Die vier haben wir da. Und jetzt, also da würde ich sagen, ich finde die Sechserposition, mal kleinen Einschub, ich halte das irgendwie so für die wichtigste oder mit die wichtigste Position überhaupt heutzutage in der Mannschaft. Gehst du damit?
Ja, bin ich bei dir. Die Sechserposition ist sehr wichtig. Das müssen Jungs sein, die müssen defensiv stark sein, aber sie müssen auch in der Offensive gut sein, sie müssen das Spiel nach vorne tragen, sie müssen die Löcher stopfen. Also es ist eine ganz wichtige Position.
Und auch da könnte man noch einen gebrauchen oder wem würde es denn zutrauen oder wen siehst denn du in der Startelf von den vier?
Ja, man muss mal sehen. Flick hat eine ganz ordentliche Saison gespielt. Latzer wissen wir nicht, ob er es schafft, mal eine Saison verletzungsfrei zu spielen. Wenn er verletzungsfrei ist, ist er sicherlich eine Verstärkung für den FC Schalke 04. Aber so richtig unter Beweis stellen konnte er es noch nicht. Ja, und bei den anderen beiden muss man halt sehen. Das sind auch mehr die Backups für mich zu Latzer und zu Flick.
Ist Latzer denn nicht zu langsam, sag ich jetzt mal? Oder so zu...
Ja, das muss man, ne? Latzer spielt da schon teilweise aufgrund seiner Erfahrung.
Okay,
Ich weiß nicht, ob er wieder Kapitän wird, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie der neue Trainer denkt, hat man
auch. Ja, bin ich auch gespannt.
Ob er ihm stimmt oder wählen lässt oder sonst ja, weiß ich nicht. Meistens bestimmen die Trainer ja auch. Aber wir müssen sehen. Wichtig bei Latzer ist wichtig, dass er verletzungsfrei bleibt. Dann, was er für eine solche Saison hat, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er gemacht hat. 5 oder 6? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe immer so das Gefühl, weiß ich nicht, meine Beobachtung. Entweder hast du Spieler, die resistent sind und dann sind sie das ihre Karriere lang, oder du hast halt einfach Spieler, die sind anfällig und dann sind sie das einfach ihre Karriere lang, oder? Also ich meine, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt eben verletzungsfrei bleibt. Ne?
Man muss immer damit rechnen, das ist richtig.
Und apropos, weil du es eben gesagt hast, würde mich interessieren, wie handhabst du es am liebsten, was den Kapitän angeht? Bestimmst du oder lässt du wählen?
Ja, ich habe da so zwei Verfahren. Einmal bestimme ich manchmal den Kapitän, aber ich bestimme auch manchmal, drei Mann suche ich aus und daraus darf die Mannschaft dann ihren Kapitän wählen.
Okay, also nennen wir es mal partiell autoritär.
Ja, nennen wir es mal so, demokratischer Diktator.
Ja, genau, so in etwa, ja, cool.
Raoul! Knappencast.
Och, ist das herrlich!
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Ist das herrlich!
Okay, dann lass uns mal ein bisschen die Offensive gucken im Mittelfeld. Finde ich jetzt wieder cool besetzt. Also Salazar natürlich, Idrissi ist noch da. Dann Neuzugang aus Frankreich, Florent Moyer. Dann ist der Südkoreaner jetzt auch fest. Oder zumindest, ich glaube, die Leihe ist verlängert. Ne? Dann von Lee. Und wen haben wir hier noch? Ja, Dominik Drexler. Und Tobias Mohr, auch ein Neuzugang. Was sagst du denen?
Ja, Mohr muss man sehen. Er hat eine ganz gute Saison gespielt. Den wollte jeder haben, so wie ich mitbekommen habe. Wir haben ihn am Ende bekommen. Jetzt muss er natürlich zeigen, dass er auch in der ersten Bundesliga spielen kann. Aber auch Salazar muss auch zeigen, dass er in der ersten Bundesliga spielen kann. So ist das nicht.
Ja.
Spitze 1, 2, 3 ist in der ersten Liga manchmal ein bisschen schwer. Ne? Weil die Räume sind enger, es wird noch mehr zur Sache gegangen. Alles ist noch schneller. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass er eine gute Rolle spielt und ich hoffe nach wie vor, dass die Neuzugänge schnell einschlagen, weil wenn nicht, wird es schon sehr schwer. Darf man nicht vergessen. Es wird wirklich eine harte Saison, aber das weiß Knebel, das weiß Schröder und das weiß auch Kramer und das weiß auch der Bujo. Aber weil ist aber auch klar, als Aufsteiger ist es immer schwer. Nur du musst jetzt schaffen, was alle Aufsteiger, ja, Bochum hat es ja vorgemacht in der letzten Saison, wir müssen es schaffen, die Euphorie, die da ist, mitzunehmen schon mal in die Hinrunde, um dort eine Menge Punkte zu holen.
Lass uns gleich noch, kommen wir vielleicht zum Abschluss machen, machen wir mal ein bisschen Prognose und was wir brauchen. Nochmal hier bei den Spielern kurz bleiben, wo ich mir viel von verspreche, habe zwar auch nur so ein paar Highlights gesehen, aber die fand ich herausragend. ist der Franzose, der Moyer, weil der hat einen guten Fuß. Also der kann Freistöße, der kann Pässe. Das hat mir gut gefallen, was ich da gesehen habe.
Ja. Wir werden sehen, nochmals, ich kann immer nur das Gleiche sagen. Wir werden sehen, wie die Spieler aus anderen Ligen, aus anderen Ländern bei uns in der Bundesliga klarkommen. Mhm. Ich nehme mir mal ein Beispiel. Kevin Keegan hat über ein Jahr gebraucht, um in der Bundesliga Fuß zu fassen und der Superstar zu werden, den er am Ende war. Und die französische Liga ist auch eine andere Liga. Mhm. Wenn man da die Ergebnisse sieht teilweise, und ist schon ein bisschen was anderes. Und ich bin gespannt, wie schnell sie hier klarkommen. Aber das kann man nicht so jetzt sagen, auch wenn sie in der Vorbereitung vielleicht einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Wichtig ist, wenn es losgeht.
Hm. Ja, klar.
Und dann werden wir sehen, was los ist. Und dann werden wir sehen, wie schnell kommen sie in der Liga klar. Nochmals, Schröder wird sich dabei was gedacht haben, welche Spieler er geholt hat. Ganz klar. Und Schröder hat bisher mit all seinen Einkäufen ein gutes Händchen bewiesen.
Absolut, absolut. Also was man, finde ich, sagen kann zumindest, also da finde ich, das ist ja auch ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, Liga-unabhängig, ob jemand halt eben einen guten Standard schießen kann. Also den kann man ja in der Kreisliga, und wenn das kann, dann kann man sie eben auch weiter oben. Und da finde ich, mit dem Moyer, der kann das. Der Aouyan kann das natürlich auch. Mhm. Und der Tobias Mohr, der kann das auch gut. Also dann haben wir auf jeden Fall schon mal drei Kandidaten. Das finde ich schon mal sehr, sehr wichtig.
Die gute Standards spielen
können. Ja.
Schon mal wichtig, da wollen wir hoffen, dass auch immer einer von denen reinspielt.
Ja, bestimmt. Ne? Und weil gerade jetzt für so einen Aufsteiger, Abstiegskampfkandidaten, so muss man es ja sagen, ist das eine wichtige Waffe, ne? Eine ganz elementare.
Weil das kann lebensnotwendig sein, wenn man sich aus dem Spiel nicht so viele Chancen herausspielt, dass man dann bei den Standards wirklich perfekt ist. Und wir haben ja dann auch kopfballstarke Spieler mit dem Terodde, oder wenn Polter spielen sollte, haben wir auf jeden Fall kopfballstarke Spieler auch dabei, die für das ein oder andere Tor gut sind. Und dementsprechend ist es richtig, richtig wichtig, dass man die Standards trainieren und gute Schützen hat.
So, also, dann zusammenfassend, ein Rechtsverteidiger wäre noch gut und ein Sechser und ein Innenverteidiger. Die drei
würde ich jetzt... Und noch einen quirligen Stürmer, finde ich.
Ah, einen quirligen Stürmer, doch noch. Ja, okay, gut, bin ich auch dabei, ja. Und vor allen Dingen die Spieler jetzt noch loswerden, ne? Also das ist ja gerade auch eine Riesenaufgabe. Jeden Tag gibt es da irgendeine Meldung. Lass uns da noch mal ein bisschen eintauchen. Also die Zeiten haben sich da ja schon verändert, aber jetzt mal aus deiner alten Spielerperspektive. Also ich habe einen Vertrag, und diese Heidel-Leute, die haben ja, keine Ahnung, 4 Millionen, 5 Millionen Jahresgehalt, ne? Wie fühlt sich das an? Ja, also ich bin jetzt hier, habe noch einen Vertrag bei Schalke, da verdiene ich 4 Millionen im Jahr, und dann sagt der Verein aber, nee, wir hätten dich gerne nicht mehr dabei. Und dann kommt ein anderer Verein und sagt, naja, wir nehmen dich auf, aber bei uns kriegst du nur 2,5.
Ja.
Ist das dann völlig klar, dass das Geld regiert, und er sagt, nö, mache ich nicht, also ich gehe nur zu einem anderen Verein, wenn ich das gleiche Geld kriege? Waren andere Gehälter bei euch damals, aber erzähl mal ein bisschen, wie ist das aus Spielersicht?
Wir haben nicht 3 Millionen verdient, aber wir haben auch ganz gut verdient im D-Mark-Bereich, aber auf 1 Million kamen wir nicht. Also wenn ich jetzt nur für mich spreche, ich würde auch dann zu einem Verein wechseln, wenn man schon Millionen verdient hat, wo man dann 2,5 Millionen verdient, aber ich kann auch spielen und ich kann zeigen und mich beweisen, und was ich kann. Mhm. Und ich will ja als Fußballer nicht nur zur Bank gehen, trainieren und wieder nach Hause gehen und auf mein Konto gucken. Also ich will Fußball spielen. Ich möchte samstags oder mittwochs oder dienstags auf dem Platz stehen und möchte für die Zuschauer und für die Fans und für den Verein spielen. Das sollte das Ziel eines jeden Spielers sein. Sicherlich gibt es diese geldgierigen Säcke, die wir in den letzten Jahren hier hatten. Mhm. Da kann man ja einige nennen.
Ja.
Für mich ist ja immer das abschreckendste Beispiel dieses Schimpfwort für einen Fußballer, Mustafi. Also, dass so ein Spieler jemals für den Verein überhaupt spielen durfte, kann ich bis heute nicht verstehen.
Also, deswegen lieben dich die Schalker ja so, oder die Fußballer an sich, die Fußballfans, weil du natürlich sofort die Antwort gibst, ja, die wir auch alle geben würden, dass wir sagen, oh, lieber spielen, und Millionen habe ich ja schon genug. Ich befürchte aber, dass das die eben nicht so sehen. Ne? Also
das ist, die sehen das nicht so, ihr, diese Leute. Die sehen das bestimmt nicht. Deshalb ist der FC Schalke 04 da, wo er ist. Oder wo er im letzten Jahr hingekommen ist, nämlich in die zweite Liga. Und deshalb ist der FC Schalke 04 auch wegen einem Heidel und diese Spieler, die er geholt hat, hoch verschuldet.
Ja, natürlich. Das ist klar. Ja, das ist völlig klar. Was würdest du denn, nehmen wir mal an, dann, ich bleib da nochmal, also der verdient 4 Millionen und der andere Verein sagt, er zahlt nur 2,5. Wäre das dann vernünftig aus Vereinssicht, dass man sagt, ja komm, dann zahle ich noch die fehlenden 1,5 Millionen, damit der das dann macht? Dann habe ich
ja. Kann man sich ja mit den Spielern auf dem Mittelweg einigen. Aber sicherlich werden die schon auf eine gewisse Abstandssumme, dass sie ihren Vertrag beim FC Schalke 04 auflösen, pochen. So stufe ich diese, ich sage jetzt mal, charakterlosen Spieler ein.
Und das führt, finde ich, dazu, zu so einer Art Entfremdung, oder? Oder dass viele Zuschauer und Fans sich dann nicht mehr mit wohlfühlen, ne? Wenn man irgendwie überlegt, Mensch, der war jetzt 3 Jahre hier, hat in den 3 Jahren 15 Millionen verdient, ja. Und jetzt ist er aber nicht in der Lage zu sagen, komm, auf 2 verzichte ich und dafür kann ich dann wechseln.
Diese Spieler sind ja seit dem Abstieg sowieso unten durch beim FC Schalke.
Das stimmt.
Sie haben ja gar keine Möglichkeit mehr, nee. Egal wie die Spieler heißen, da braucht keiner mehr von zurück. Nee. Das weiß Rufen Schröder, das weiß Knebel, also brauchen wir uns da keine Gedanken drüber machen. Wir müssen halt nur gucken, dass wir in Anführungsstrichen kostengünstig aus dieser Nummer rauskommen.
Ja, das sehe ich genauso, die will wirklich keiner mehr. Was ja so auffällt, wo wir gerade dabei sind, in den letzten Jahren hat sich ja irgendwie so eingebürgert, habe ich den Eindruck, kannst du vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass Spieler, deren Verträge auslaufen, weiß nicht, so vor 10 Jahren oder 5 Jahren war das dann so, dass dann haben die sich mit dem Verein zusammengesetzt und dann haben die gesagt, pass auf, entweder ein Jahr noch, also wir verkaufen dich oder du verlängerst. Und dann haben die Spieler das auch dann gemacht in der Regel, also haben dann verlängert oder haben sich verkaufen lassen. Und so in den letzten 3-4 Jahren habe ich den Eindruck, dass diese Macht der Spieler nochmal größer geworden ist und ganz viele jetzt ganz bewusst auch sagen, nö, verlängern tue ich nicht, verkaufen auch nicht. Und die gehen einfach in das letzte Jahr, damit dann wirklich der Vertrag auch ausläuft und sie dann noch ein fettes Handgeld kassieren für den neuen Verein. Oder ist das so ein Trend?
Kann man das leider ist so ein Trend da und der hat sich in den letzten Jahren bestätigt. Genauso, wenn ich jetzt sehe mit Bayern München und mit Lewandowski. Der Junge hat einen Vertrag unterschrieben beim FC Bayern und soll diesen Vertrag erfüllen. Aber dass die Spieler mittlerweile ihren Abgang auch provozieren oder einfach sagen, dann spiele ich nicht mehr. Wir haben es gesehen in Dortmund mit Aubameyang oder mit Dembélé, dass die Spieler bestimmen, die geben die Marschroute vor. Genauso ist es ja auch so mittlerweile, dass die Spieler mehr verdienen als der Trainer. Der Trainer ist doch in Anführungsstrichen mittlerweile machtlos teilweise geworden. Es wird gesagt, wenn der Trainer den Spieler nicht gefällt, meinst du, die stört das, wenn die 3-4 Mal hintereinander verlieren? Das tut denen doch gar nicht mehr weh heutzutage. Die sagen, dann lass uns 3-4 Mal verlieren, dann kriegen wir einen neuen Trainer. Nach meiner Meinung müssten die Spieler jedes Mal die Abfindung für den Trainer zahlen.
Das ist ein guter Vorschlag. Aber ist doch irgendwie assi, oder? Also ich meine, ich sag's jetzt mal so aus dem Bauch. Es ist irgendwie assi, weil man spürt das ja auch so. Man spürt ja, dass man merkt jetzt, der geht jetzt noch ins letzte Jahr und dann kriegt er irgendwie 10 Millionen Handgeld beim Wechsel. Und das empfinde ich irgendwie.
So. Okay, das ist so, aber es gibt ja, man muss ja 2 Seiten sehen. Eine Seite, die das Geld bekommt oder fordert, und die andere Seite, die es bezahlt. Und das gibt's, muss man so. Ne? Ja. Die gibt es natürlich, sonst könnten die Spieler das nicht machen. Und sind wir mal ehrlich, wenn jetzt zu dir einer kommt in deinem Job und sagt, pass mal auf, ich zahle dir ein Handgeld von, ich sag jetzt mal 500.000 Euro, dann sagst du auch nicht nein.
Nein, ich sage nicht nein. Ja, ich verstehe.
Das muss man auch immer. Man muss das immer von 2-3 Seiten sehen. Also man darf nicht nur immer sagen, die verdienen so viel oder so. Es gibt immer welche, die es bezahlen. Und wenn ein anderer das kriegen würde, er würde nicht nein sagen. Aber sicherlich kann man da trotzdem von den Spielern auch ein bisschen mehr Engagement und Verständnis für die Situation erwarten, sage ich mal, weil das sind alles Millionäre.
Knappencast@mail.de und dann schreibt den Betreff Handgeld und dann könnt ihr mich anschreiben, also das, um das noch abzurunden. Und dann hast du gerade gesagt, ja, heute verdienen die Spieler mehr als der Trainer. Da wollte ich doch direkt mal nachfragen, hatte also der Peter damals, wenn das denn weiß, mehr verdient als ihr als Spieler. Also war es früher anders, dass der Trainer mehr verdient hat? Ich hätte jetzt also gesagt,
zwei. In meiner Zeit war der Trainer der König. Der Trainer hat das größte Auto gefahren, der Trainer hat seinen eigenen Parkplatz gehabt, da durfte kein anderer parken. In dieser Hinsicht waren die Trainer unantastbar.
Ach. Ja. Aber das ist mir jetzt neu. Ich hätte jetzt gedacht, dass das immer schon so war.
Ich kann mich daran erinnern, dass ein Ristić angeblich wurde gesagt, dass er circa zwischen 30.000 und 50.000 D-Mark verdient hat pro Monat beim FC Schalke 04. So. Was jetzt ein Peter verdient hat, ich glaube, er hat damals 1 Million nicht Abstiegsprämie bekommen oder was. Irgendwas war da damals, soweit ich mich zurückerinnern kann. Auf jeden Fall war es so, dass die Trainer die absoluten Chefs waren. Wenn der Ristić gesagt hat, der Rasen war rot, da haben wir nicht gesagt, Trainer, der Rasen ist doch grün. Nein, der Trainer war der Chef. Wenn der Trainer gesagt hat, du läufst links rum, dann bist du links rum gelaufen. Und hast du das nicht gemacht, hast du verloren gehabt. Und heute musst du alles ausdiskutieren. Ich erzähle dir mal ein schönes Beispiel. Und zwar, als ich beim MSV Duisburg war, ich kam damals aus der A-Jugend, wurde Profi und habe dann mit Bernhard Dietz und Rudi Seliger und Thomas Kempe, nur um einige zu nennen, Albert Büssers trainiert. Und wir hatten einen Trainer namens Friedhelm Wenzlaff. Der sagt auf einmal zu uns, und wir halten den gedachten Ball hoch. Und dann sind wir durch die Gegend gelaufen, als wenn wir einen Ball hochhalten würden. Und dann sagt er tatsächlich noch zu uns, und jetzt packen wir die Trickkiste mal aus. Und dann sind wir da rumgelaufen. Aber wenn das heute ein Trainer zu dir sagen würde, den würden sie direkt mit der Zwangsjacke abholen. Die Spieler würden sagen, immer, hat der eine an der Waffe?
Ich versuche mir das Bild nicht vorzustellen. Ja, das sieht herrlich aus.
Das war wie versteckte Kamera. Aber du hast es gemacht, weil der Trainer das gesagt hat. Und da hat nicht ein Spieler, kein Bernhard Dietz, hat gesagt, Trainer, was ist das denn? Wann ist denn mit Ihnen los? Neues Medikament, müssen neu eingestellt werden oder sonst irgendwas. Nein, gar nichts. Und heute musst du alles ausdiskutieren, egal in welcher Liga, egal wie alt der Spieler ist, egal. Die Spieler sind so mächtig geworden, wie sie es damals nicht waren.
Herrliche Story, vielen Dank dafür, die ist großartig. Also man könnte natürlich sagen, dass das auch bestimmte Fähigkeiten schult, ja, so Vorstellungsarbeit, ja. Irgendeinen Sinn wird es bestimmt gehabt haben, aber...
Weiß ich nicht, welchen Sinn das hat. Aber ich habe jetzt keinen aus unserer Mannschaft gesehen, der da nicht besser geworden ist.
Okay, ja, pass auf, aber ich wollte eigentlich am Ende drauf kommen, aber jetzt wurde es gerade erwähnt, dass die Spieler werden immer mächtiger. Du bist doch immer noch, also hier, ne, das war letztes Mal so, GSG Duisburg, das ist dein aktueller Verein, oder?
Ja, ich darf da noch weiter trainieren.
Du bist der Trainer, ne?
Die Spieler haben gesagt, ich darf bleiben.
Die Spieler haben gesagt, ich bleiben. Sag mal, welche Liga ist es?
Ja, wir spielen im Moment in der Bezirksliga. Ich habe die damals übernommen, da waren sie auf Platz 11. Wir haben dann auf Platz 6 abgeschlossen und haben dann noch 6 Punkte abgezogen, weil eine Mannschaft zurückgezogen hat, sonst wären wir unter die ersten 5 gelandet. Und jetzt habe ich da eine neue Mannschaft zusammengestellt und möchte dann im nächsten Jahr höher oben mitspielen, weil Platz 6, 7, 8 ist für mich nicht interessant. Da ist mir die Zeit zu schade. Und ich schaffe das zeitlich alles neben meinen ganzen anderen Aktivitäten gut zu regeln. Und wir werden sehen, wie es läuft und wo wir am Ende landen werden.
Bezirksliga ist 8. Liga, ist das richtig?
Weiß ich nicht. Mach mir da gar keine Gedanken.
Nicht so weit oben auf jeden Fall. Ja, und aber jetzt pass auf, weil er gesagt hat, dass er, ne, den Trainer ist nicht mehr. Aber wie ist denn das dann bei dir und auch in so einer unteren Liga? Ich meine, du bist ja dann qua deines Werdegangs, bist ja eine Respektsperson und da stelle ich mir das doch ein bisschen anders vor, oder? Also wenn du dann was sagst, dann ist aber auch, da ist der Chef dann zu Hause, oder ist das dann auch so da in deiner Mannschaft?
Na, denen habe ich das schon beigebracht, wer der Chef ist. Also, das ist auch manchmal meine Erscheinung, wenn man mich sieht, dann ist man natürlich auch schon ein bisschen eingeschüchtert.
Meine ich doch, ja.
Naja, gut, geht so. Ja, auf jeden Fall, ja, man muss sicherlich, kann man nicht mehr so autoritär sein. Man muss schon eine gerade Linie haben, die habe ich als Trainer. Ich bin aber auch kein Vorstandstrainer, ich bin ein Trainer, der für die Spieler ist, ich bin für die Spieler da. Ich erwarte aber von den Spielern, jeder, der bei uns einen Cent nur bekommt, von dem erwarte ich eine gewisse Einstellung, von dem erwarte ich, dass er, der hat eine Bringschuld gegenüber dem Verein, wie der Verein eine Bringschuld gegenüber dem Spieler hat. Und das möchte ich sehen. Ich erwarte von ihm, dass er sich beim Training konzentriert, dass er beim Spiel hochkonzentriert ist, dass er sich dementsprechend vorbereitet. Und wenn die Spieler das machen, haben sie nie ein Problem. Dann bin ich der größte Fan und der beste Freund von den Spielern. Sollten sie von dieser Linie abgeben, dann haben sie ein kleines Problem. Da ich ja auch gleichzeitig nicht nur der Cheftrainer bin, sondern auch der sportliche Leiter, dann muss der sportliche Leiter mit dem Trainer sprechen und umgekehrt und dann wird eine Entscheidung getroffen.
Hast auf jeden Fall hier einen Spieler drin. Ich habe hier gerade mal deinen Kader mehr aufgerufen. Der hat aber einen unwiderstehlich schönen Namen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt in der Abwehr. Michele Mastrolonado, ein Italiener. Ja, der hat den schönsten Namen, oder? Und Skerviderski ist auch nicht schlecht.
Christian, ja, der Michele ist ja gleichzeitig unser Kapitän oder mein Kapitän. Er hat ein gewisses Alter, aber ist auch so ein bisschen meine rechte Hand. Der, sagen wir mal, das sehr viel im Umfeld auch macht und hat heute Geburtstag.
Ah, schön. Dann ja, alles Gute. Er ist
schon 36, darf man auch nicht vergessen. Aber ich bin froh, dass er bei uns ist und nicht woanders.
Aber erzähl, komm, das interessiert die Leute schon auch so ein bisschen aus dem Amateurbereich, so aus dem Nähkästchen, weil du eben gesagt hast, er wäre da einen Cent verdient. Bezirksliga in Duisburg. Da verdient jeder was von den Spielern oder gibt es da welche, die gar nichts bekommen und nur die Besseren kriegen was?
Die Spieler bekommen eine Aufwandsentschädigung.
Alle, ne?
Dass sie das rausbekommen.
Ja,
halt.
Okay.
Ja.
Und du bist daran aber auch beteiligt dann, ne? Weil du sagst, okay...
Ab Bartgeld? Nee, das müssen die mir nicht geben.
Nee, ich meine, dass du, sagen wir mal, entscheidest, dass du sagst, ey, der ist ein bisschen mehr wert und der kriegt auch ein bisschen mehr. Oder entscheidet das der Vorstand oder andere Menschen und über deinen Kopf weg?
Nee, das kommt ja auch darauf an, wo die wohnen, ne? Wie viele Kilometer sie zurücklegen müssen. All das dafür ist ja die Aufwandsentschädigung.
Ach so, ich hatte jetzt gedacht, da gibt es vielleicht noch sowas extra zu der Aufwandsentschädigung.
Nein, dafür ist die Aufwandsentschädigung da.
Ach so, na gut, okay. Spannend, super Einblicke. Wieder zurück zum glorreichen FC Schalke 04. Was heißt nicht, dass der... So heißt er, der großen Baumer Sportgemeinschaft Duisburg. Ja, das nicht heißen soll, dass sie nicht auch glorreich ist. So, zurück also zu Schalke. Jetzt sind wir im Kader durch, einen Trainer gesprochen, die vermaledeiten Spieler, die wir hoffentlich noch loswerden. Wie ist jetzt der Ausblick? Also du hast natürlich schon gesagt, ist ja klar, sagt jeder, ne, also Abstiegskampf, wir wollen mindestens 15. werden. Ich finde, dieses Jahr im Vergleich zu vielen, vielen anderen Jahren vorher, ist überhaupt keine Mannschaft dabei, wo man von vornherein sagt, ja, die sind auf jeden Fall unten drin, weil ne, sonst war irgendwas, was weiß ich, Fürth dabei und Braunschweig und so, ja, oder Bielefeld dann. Und ich sehe überhaupt dieses Jahr so keinen designierten Absteiger erstmal per se. Wie siehst du es?
Ja, das ist immer gut. Jetzt sind natürlich Werder Bremen aufgestiegen. Schalke 04 ist aufgestiegen. Mhm. Der VfB Stuttgart hat sich soeben gerettet.
Mhm. Ja. Wer steigt denn ab? Sag mal drei Mannschaften, 16, 17, 18.
Ich glaube, dass Stuttgart wieder Probleme kriegen wird. Ich denke, dass Werder Bremen Probleme kriegen wird, wieder. Ich glaube auch, dass es für den VfL Bochum schwer wird in diesem Jahr. Mhm. Das zweite Jahr ist immer schwer. Mhm. Augsburg. Ja, und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht da unten reinkommen. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich dir schon 5 Mannschaften.
Okay. Gemacht.
Und du hast gesehen, im letzten Jahr, Gladbach war lange unten dabei. Frankfurt hat auch nicht so eine gute Saison in der Bundesliga gespielt. Es wird für alle Mannschaften, also da können auf einmal sind ja, das ist ja genauso wie oben. Es spielen auf einmal eine Mannschaft oben mit, wo keiner mitgerechnet hat. Das war die Mannschaft SC Freiburg.
Ja.
Das muss man so sehen. Und es kann immer eine Mannschaft oben mitspielen oder auf einmal ist eine Mannschaft ganz unten. Man weiß es nicht.
Also was ich damit auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass es echt richtig schwer wird. Also das ist das, was ich so sehe.
Auf jeden Fall.
Ja, und dass da irgendwie so keine Mannschaften dabei sind, wo man ins Spiel geht, also Favorit schon gar nicht. Und wo man sagt, ja okay, das ist 50-50, Augsburg, Bochum, Bremen da, die kommen auch aus der zweiten Liga. Aber ansonsten sehe ich uns schon in allen Spielen eher erstmal als Außenseiter.
Auf jeden Fall.
Ne? Sag mal, Prophet im Lande, sag mal einen Platz, den du siehst und da kannst du ja auch noch einen sagen, den du dir wünschst.
Den ich für unsere Mannschaft sehe? Ja, ich glaube, dass wir ich sag mal, zwischen 10 und 14 lang.
Okay, ja, nimmt jeder.
Ich wünsche mir, dass wir 9. sind. Dann. Das wäre toll. Aber wenn wir zwischen 10 und 14 landen, sind wir auch weiter in der Bundesliga. Mhm. Und das hat ja auch ganz klar Schröder und Knebel auch gesagt. Wir werden gegen den Abstieg spielen.
Auftaktprogramm: Köln, Gladbach, Wolfsburg.
Ja, Auftaktprogramm. Wenn man sagt, schweres Auftaktprogramm, leichtes Auftaktprogramm. Jeder muss gegen jeden spielen. Und in der Bundesliga ist kein Gegner leicht.
Ja, und dies Jahr finde ich irgendwie ganz im ganz Besonderen. Also
die Bundesliga wird spannend dieses Jahr. Mhm. Für mich ist auch der FC Bayern München nicht so der absolute Top-Favorit. Auch wenn sie Mané verpflichtet haben. Wir wissen nicht, wie gut Lewandowski, ob er Lust hat, ob er bleibt, ob er nicht bleibt. Ich finde die Einkaufspolitik von Bayern München in den letzten Jahren, seit Salavicic dabei ist, also nicht mehr gut. Die Trainer fordern immer wieder neue Spieler, aber es kommen keine guten neuen Spieler. Und Borussia Dortmund muss man, auch wenn ich das nicht sehr gerne sage, aber ich glaube, wenn jetzt Raum auch noch kommen sollte, da haben die sich richtig, richtig gut verstärkt.
Ich höre das auch nicht sehr gerne, aber gebe ich dir recht. Ja, also das wäre für dich quasi sozusagen der zweite Aspirant.
Ja, und man muss sehen, was für eine Saison Leverkusen wieder spielt. Die haben immer eine gute Mannschaft und spielen auch eine ganz gute Rolle. Kommt natürlich auch darauf an, ob Diaby bleibt oder ob er doch nach Paris wechselt. Das ist ja im Moment auch noch im Raum. Freiburg weiß ich nicht, ob sie es nochmal schaffen, so eine tolle Saison zu spielen, aber da muss man sowieso immer ganz großen Respekt zollen. Red Bull Leipzig ist da, oder Rasensportverein heißt das ja. Leipzig, RB Leipzig ist ganz auch eine richtig gute Mannschaft, aber wir werden sehen, Tedesco ist ja an für sich nur ein Einjahrestrainer. Mal sehen, was er da jetzt auf die Beine zweit.
Wie ist das bei dir angekommen? Letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du ja gesagt, ja, so ist das Geschäft, so mit den Konzernclubs, würde ich es jetzt mal nennen. Und so war das dann auch. Ich wollte jetzt nochmal aufs Pokalfinale, dann war für dich okay, sagst du, gute Mannschaft, verdient, alles klar. Bleibt.
Ja, ich hätte es Freiburg gegönnt, weil ich mag Streich, ich mag die Mannschaft, ich sehe sie sehr gerne spielen. Aber am Ende haben sie, muss man ganz auch ehrlich sagen, sie haben es auch verspielt. Sie waren nicht in der Lage, gegen 10 Mann zu gewinnen.
Absolut, ja.
Haben ja lange 1-0 geführt und dann machen sie einen dummen Fehler und dann, ja, gut. Das wird natürlich dann von einer Mannschaft mit dieser Qualität gnadenlos bestraft.
Zum Abschluss. Kann Simon Terodde erste Liga? Wie viele Tore macht er? Wieder den Propheten fragen.
Prophet her, ob Simon Terodde erste Liga kann. Er kann Tore schießen, nochmals, das Spiel muss auf ihn zugeschnitten sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so offensiv agieren werden. Terodde ist kein Konterspieler, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir werden sehen. Ich würde mich für ihn freuen, wenn es im zweistelligen Bereich ist, dass er trifft.
Ja.
Das ist für uns vor allen Dingen gut.
Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Letztes Mal hatte ich als Abschlussfrage, wer der größte Schalker aller Zeiten für dich ist, hast du beantwortet oder hast gesagt damals Huub Stevens und Assauer, hast du so als Kombi genannt. Mhm. Und jetzt habe ich eine neue Rubrik und zwar, pass auf, die lautet Bestes und Schlimmstes Spiel. Wir fangen mal mit dem Schlimmsten an. Und zwar kannst du jetzt entweder, was du selber gespielt hast oder wo du selber auf dem Platz warst, kannst aber auch eins sagen, was du gesehen hast. Also, was war das schlimmste, unansehnlichste, grausamste Spiel, was du von Königsblau miterlebt hast?
Puh, also ich kann mich sicherlich an ein grausames Spiel erinnern, wo ich selber dabei war, wo ich aber glimpflich noch davongekommen bin bei den Fans, weil ich als einziger, glaube ich, richtig noch Gas gegeben hatte. Wir haben es auf jeden Fall die Fans und der Trainer auch gesehen. Das war unsere 2-0 Niederlage damals in Hessen-Kassel.
Okay. Das war dann in der Voraufstiegssaison, also 89-90.
Ja, genau, ja.
89. Okay. Und was war daran so schlimm? Also ich habe es jetzt nicht mehr
auf dem Schirm. Wir haben Katastrophe gespielt, dass die Fans uns hinterhergefahren sind im Bus und während der Fahrt ihren allerwertesten gezeigt haben. und beim Einstieg in den Bus die Spieler Lutti damals und auch Borodjuk mit Eiern beworfen haben. Oh. Also es war schon eine Hausnummer.
Oh.
Ich bin heil weggekommen und ja. Dann haben sie sogar noch am Stadion auf uns gewartet, aber wie gesagt, ich habe ja immer das Gespräch mit den Fans gesucht, ob es gut oder schlecht lief und ich kam an diesem Tag bei allen noch recht gut raus.
Spannende Story.
Eine sehr schlechte Leistung.
Spannende Story. Ja, aber sag noch mal einmal, was geht dann in so einer Mannschaft vor? Also ihr fahrt dann mit dem Bus und dann ja, wird euch was gezeigt, wird dann... Was machen die dann, die Spieler? Sagen die, ach, die scheißegal oder oh, nee, Hilfe?
Nee. Uns wurde mehr als bewusst, dass wir großen Mist gespielt haben.
Okay, aber dann tut das und ja dann auch seine Wirkung.
Dass wir enttäuscht haben zu dem Zeitpunkt und das, ja, das war dann so und das war für uns nicht schön. Das war ein Spießrutenlaufen und wir waren froh, nochmals, dass dann schnell wieder gespielt worden war und wir das nächste Spiel wieder gewonnen hatten und wir dann die Fans dadurch wieder versöhnt hatten.
Tolle Geschichte, was wir heute alles hören. Klasse. Ja, und jetzt zum besten Spiel. Also, entweder wieder du selber oder wo du zugeguckt hast oder dabei warst.
Ja, beste Spiel spreche ich natürlich auch lieber wieder von mir als...
ja, genau.
Weil Schalke hat sicherlich viele tolle Spiele gezeigt. Da ein gutes rauszusuchen, ist, glaube ich, schwer. Für mich war es mit das beste Spiel unser 5:2, damals auch mein letztes Spiel gegen Borussia Dortmund. Sensationell, das war unglaublich, als wir die Zecken geschlagen haben. Es gibt nichts Schöneres und das war schon toll.
Toll. Und zwar gleichzeitig ein letztes Spiel, für alle, die es nicht wissen. Ne? Also, ja. Und trotzdem ist das für dich okay so. Ne? Also das ist wie auf der Titanic so ein bisschen. Ne? Also Schiff geht unter, aber
ja, aber was soll ich denn daran ändern? Das ist
ja, eben.
31 Jahre her.
Ich weiß. Ja. Ja, aber es hat ja so ein...
Ob es noch so eine Tablette gibt, die mich nochmal zurückbeamt.
Ja, aber es schafft ja so einen Mythos irgendwie, ne? Also wenn jemand so sein letztes Hemd gibt oder seine letzten Reserven und das dann aber wirklich in einem wahrsten Sinne, medizinischen Sinne des Wortes.
Nochmal, ne? Die Fans zeigen es mir tagtäglich und beweisen es mir immer noch, dass ich das alles, was ich gemacht habe für Schalke, auch wenn ich am Ende dann leider meine Karriere beenden musste, dass es nicht umsonst war. Der Dank und die Liebe und das zu mir stehen und dass sie alle wissen, dass ich Schalke gelebt habe, das zeigen sie mir immer wieder und nochmals, es gibt immer noch die eine oder andere Auszeichnung als Legende, letztes Mal im Legendenkalender reingekommen, all solche Geschichten. Mhm. Und das ist einfach nur toll und macht mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nach wie vor immer noch sehr stolz.
Zu Recht, kann ich das nur sagen, zu Recht. Und da fällt mir gerade ein, aber ich glaube, das gibt's ja bei uns nicht. Es gibt ja immer so eine Hall of Fame, ne? Hall of Fame des Fußballs, Hall of Fame, bla bla bla. Das gibt's bei uns nicht, glaube ich, ne? Wir haben nicht sowas wie eine Hall of Fame, ne? Wir haben ja 111, klar.
Das DFB gibt es, da beim DFB.
Das wäre doch mal was. Das können wir ja hier mal anregen. Vielleicht hört das jemand, der da irgendwie...
Ja, DFB gibt es ja im Fußballmuseum.
Das weiß ich, ja. Aber jetzt wollte ich einfach mal anregen, warum gibt's das eigentlich bei uns nicht? Eine Hall of Fame der Schalke. Das wäre doch mal was. Und da wärst du auch ziemlich schnell dabei. Da bin ich mir ganz sicher.
Da wärst das du... weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Ah, doch. Dann sage ich das für dich. Auf jeden Fall. Okay, vielleicht nochmal, weil wir es letztes Mal auch gesagt haben, man kann es nicht oft genug sagen. Ne? Dich kann man nicht nur bei Schalke TV, hoffentlich auch nächste Saison noch hören, sondern dich kann man auch persönlich an deinem Currywurststand sehen.
Ja, heute war ich wieder in Gelsenkirchen am Stöltinghaber. Dort bin ich ja dienstags von 12 bis 16 Uhr. Da kommen immer sehr viele vorbei, mit denen ich spreche, die mit mir sprechen wollen. Die aber auch die leckerste Currywurst im Pott essen wollen. Und die kriegt man nun mal bei mir. Das haben mir alle bestätigt mittlerweile. Und der Wagen ist Kult geworden. Aber mich kommt auch ein Olaf Thom besuchen, Peter Neurohr, Graham Motzis war da, Mike Büskens kommt. Ach, alles in Anführungsstrichen, was auf Schalke Rang und Namen hat.
Ja, und man kann dich mieten, also das heißt, Didis Original Berliner Currywurst, so heißt er.
Ja, man kann dich auch melden, man kann mich zu, ich war jetzt letzte Mal noch beim Fanclub-Treffen, da bin ich eingeladen worden und bei den Trommlern war ich eingeladen, beim Schalker Dachverband mit dem Imbisswagen, zu Geburtstagen, zu Hochzeiten, ja, alles Mögliche. Man muss nur rechtzeitig anrufen, weil im Moment wollen alle Leute feiern. Dementsprechend ist das mit den Terminen ein bisschen knapp im Moment. Gehe jetzt auch am Donnerstag in den Urlaub. Ja, aber wenn man noch mehr über mich erfahren möchte, muss man auch einfach nur mein Buch
natürlich.
Oder anschaffen. Natürlich. Der Kämpfer, Schicht im Schacht, natürlich. Wo Schalke auch einen ganz großen Platz einnimmt in diesem Buch. Und es ist einfach sehr authentisch geschrieben, hat mir bisher jeder gesagt, der es gelesen hat. Das ist Didi, das wäre ich. Und ja, und das ist auch für den Fan immer was Interessantes und was Schönes.
Das macht dich ja auch aus. Auch heute wieder ganz lieben Dank. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ja? Finde ich ganz hervorragend. Das ist auch das, was die Fans hören wollen, was den neuen Trainer angeht und so. Ne? Nicht so rumlavieren, sondern genau das sagen, was dir auf der Zunge liegt. Und das ist ganz fantastisch. Ganz lieben Dank. Ich würde sagen, wie letztes Mal auch, du hast die Schlussworte und sagst den Schalke Jungs und Mädels draußen, ja, was er dir wünscht und wie die neue Saison wird.
Ja, ich wünsche mir, dass die Mannschaft von der ersten Minute an unterstützt wird, auch wenn es nicht so gut laufen sollte. Wir werden sicherlich auch Tiefen erleben, aber bleibt am Ball. Aber das brauche ich euch gar nicht sagen, das macht ihr sowieso. Und wünschen tue ich mir einfach, dass wir dann am Ende den Klassenerhalt feiern können.
Glück auf.
Glück auf.
Bülter und Terodde, ganz links ist viel Platz für Verlasser.
Und das macht Marc Wilmots. Es steht 3:1 nach Elfmetern und er schießt flach in die linke Ecke. Und der FC Schalke 04 ist UEFA-Pokalsieger.
Raoul. Och, ist das herrlich! Ist das herrlich!
Und wie kann Höger schicken? Höger ganz alleine auf dem Weg zu Weidenfeller. Rechts ist verfahren. Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Wieder Fischer. Und eines dieser super Tore von Klaus Fischer. Großartig. Das ist ja begeisternd.
Das muss man erstmal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist, schon vor dem Spiel. Ja, mega.
Du siehst aus wie Gerald Asamoah.
Schwadinov. Idrissi. Terodde. Unfassbar!
Ich habe gerade Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen.
Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball, haben wir einfach reingewichst.
Knappencast, der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.